Ich habe heute Morgen eine Predigt mitgebracht über einen Mann, der hat keinen Alltagsnamen. Er heißt Bartimäus. Sofort klingelt es bei uns, wir kennen Bartimäus. Ihr kennt den Mann aus der Bibel sicher. Ihr habt die Geschichte vielleicht sogar als Kinder schon gehört in der Kinderstunde. Aber eigentlich ist diese Geschichte sehr spannend. Sie ist voller Dynamik, die da erzählt wird. Schauen wir uns mal meinen Bartimäus näher an. Ich habe mir mal Bartimäus mitgebracht. Vor vielen Jahren habe ich mal schon darüber gepredigt. Die gab es schon 8, 9 Jahre her. Aber ich habe ihn immer noch. Meinen Bartimäus. Schaut mal, wie er aussieht. Er ist aus Pappmaché. Und eigentlich besteht er rundum aus Wegwerfartikeln. Und eigentlich ist er auch ein Wegwerf-Bartimäus. Warum? Erstens, er besteht ja aus alten Zeitungen. Alte Zeitungen, die wirft man in der Regel ja weg. Die sammelt man ja irgendwann im Keller. Aber wenn es dann genügend hat, dann wirft man es raus. Und mein Bartimäus, der wurde von Carmen, das ist eine Bekannte von mir, lebt mittlerweile in den USA. Aber sie ist sehr kreativ und sie hat diesen Bartimäus für sich selber gebastelt und hat ihn dann angeschaut. Und sie dachte, er ist mir misslungen, der ist nicht so schön, wie ich mir den vorgestellt habe. Und dann wollte sie ihn rauswerfen. Aber nur, um mich vorher noch darüber zu informieren. Ich habe danach gefragt. Und als ich hörte, sie wirft ihn weg, habe ich gesagt, nein, du darfst ihn auf keinen Fall wegwerfen. Ich möchte ihn gerne haben. Und so bin ich in den Besitz von Bartimäus gekommen. Aus Pappmaché, aus alten Zeitungen. Und Bartimäus, dieser Bartimäus in der Bibel, war tatsächlich auch eine Jammergestalt, der ein Bild für die Erniedrigung war, der ein Bild für Hoffnungslosigkeit war. Er war blind. Und nichts wünschte er sich sehnlicher, als wieder sehen zu können. Er wollte, dass es wieder Licht wird in seinem Leben, in seinen Augen. Für ihn war blinde Kuh leider kein Spiel, sondern tagtägliche Realität. Ich möchte euch meinen Bartimäus, wie gesagt, heute Morgen näher bringen. Diese Geschichte steht in Markus 10, falls ihr eine Bibel habt und nachlesen wollt, in den Versen 46 bis 52. Da ihr aber alle die Geschichte kennt, lese ich sie jetzt nicht vor. Es ist eine Geschichte, die spielt in Jericho, also im Jordangraben unten, in einer Stadt, die 300 Meter unter dem Meeresspiegel ist. Also tiefer kann man fast nicht mehr sinken, als in Jericho zu sein. Jericho ist eine Oase in der Wüste, in der wachsen allerdings, in diesem kleinen Viertel, wachsen allerdings schöne Pflanzen, aus denen Parfüm gegossen, also gemacht wird, gepresst wird. Sie wird auch Duftstadt genannt. Also Jericho ist eine Duftstadt. Und Jesus heilt dort einen blinden Mann, der ihm dann in der Folge spontan nachfolgen wird. Es duftet also in dieser Geschichte, und zwar gewaltig. Gewaltig duftet es. Die Geschichte, so einfach sie ist, wirft sie doch einige Fragen auf. Und die möchte ich heute Morgen kurz behandeln. Wer war dieser Bartimäus? Also meiner ist aus Pappmaché, aber wer war der wirkliche Bartimäus? Was fühlt dieser blinde Mann? Wie reagieren die Bürger von Jericho auf die Not des Bartimäus? Und was tut Jesus wirklich an Bartimäus? Also, erste Frage. Wer war dieser Bartimäus? Bar heißt Sohn. Sohn des Timäus oder Timar. Das Ganze ist aramäisch, die Sprache Jesu auch, und bedeutet eben, wie gesagt, Sohn des Timäus. Aramäisch, eine für uns recht unbekannte Sprache. Wenngleich, stellt euch vor, während der täglichen Arbeit habe ich tatsächlich einen Aramäer kennengelernt. Und wir hatten uns über seine Sprache, über die Sprache Jesu unterhalten. Er ist hier nicht weit weg von Göppingen, jeder zum Gottesdienst, einen aramäischen Gottesdienst. Gibt's also noch. Aber komisch, selten wird der Name eines Geheilten in der Bibel beschrieben oder genannt. Es ist relativ selten, dass da der Name dazu genannt wird. Und ich denke, es ist Gott wichtig, uns den Namen zu nennen, Bartimäus, damit er sich bei uns festsetzt. Zweite Frage, was fühlt dieser blinde Bartimäus? Wir erfahren sein Lebensschicksal, seinen sozialen Status. Wir erfahren, dass er ein Blinder ist und sein täglich Brot muss er sich durch Betteln verdienen, nicht durch Arbeit. Er ist also darauf angewiesen, dass vorüberziehende Menschen, die da tagtäglich im Dorf oder in der Stadt sind, dass sie ihm etwas so quasi in Almosen in seinen Hut oder was auch immer er da aufgestellt hatte, werfen. Davon lebte er. Er fühlte sich dadurch, dass er ein Bittsteller ist, tagtäglich natürlich wie Altpapier, wie Müll. Müll muss ja weg. Und so haben manche Menschen sicherlich auch über ihn gedacht. In der Antike war es so, dass Blinde oft mit Toten verglichen wurden. Er sieht nichts, keine Farben, keine Formen, keine Lichter, nichts, was ihn froh machen könnte. Stellt euch mal vor, draußen ist Herbst und stellt euch den Herbst vor, ohne dass wir ihn sehen können, ohne dass wir sehen können, wie die Blätter sich so goldgelb und rot, knallrot verfärben. Das ist doch wirklich etwas, was schade ist. Er konnte es nicht. Herbst für Herbst, Frühling für Frühling konnte er die Natur nicht betrachten. Er tapst sich durchs Dunkel des Lebens. Ehrverlust und jedermanns Depp zu sein, das war sein Los. Natürlich tut ihm Bartimäus das weh. Die Meinungen und Urteile der Menschen schmerzen ihn auch. Die Frommen, die haben sich ja da auch sofort ein Urteil gebildet über ihn. Sie denken, Bartimäus, das ist eine Gottesprüfung, die dir da widerfahren ist. Die Frommen vermuten Dämonen als Ursache. Ich meine mal so, dass sie so urteilen oder so eine kurze Betrachtung über sein Leben geben. Manche sagen auch, das ist eine Strafe Gottes für bekannte oder unbekannte Sünden, die du begangen hast, Bartimäus. Oder es gibt noch eine andere Möglichkeit, es ist eine ausgleichende Gerechtigkeit, eine ausgleichende Vergeltung, die Gott gibt. Also wenn jemand ein begehrliches Auge hat, liebe Männer, wir wissen ja, was damit gemeint ist, wenn jemand ein begehrliches Auge hat, dann folgt die Strafe auf den Fuß und dann wird man blind, so dachten sie. So kann natürlich, er ist ja also bei Menschen, die blind geboren wurde, zum anderen kommen wir noch, aber für Menschen, die blind als Baby schon auf die Welt gekommen sind, da dachten die Frommen der damaligen Zeit, so hat Gott in weiser Voraussicht verhindert, dass Veranlagungen hervorkommen, die zu Schaden an seiner Seele führen können. Bartimäus, armer Kerl, dachte ich. Bei den Essenern, das ist eine sehr, sehr, sehr fromme Gruppe, die ein paar Kilometer weiter in Qumran im Jordantal unten liegt. Und da war es sogar so, dass sie Blinde aus der Gemeindeversammlung ausgeschlossen haben. Weil man kann ja nie wissen, wen man da unter sich hat. Bartimäus wusste um diese Einschätzungen der Leute, sie tun ihm weh. Und er musste trotzdem immer wieder auf sie zugehen und er musste trotzdem Tag für Tag immer neu zum Betteln gehen. Bettelstrategisch bringt sich Bartimäus nun in eine günstige Position. Es war ja bald Passafest und das sind Pilger, die durch Jericho den Berg hoch nach Jerusalem gehen und die kommen an ihm vorbei. Und die Pilger, die sind dazu verpflichtet, Almosen zu geben. Und er wusste, da muss ich jetzt meinen Hut rausstellen, damit ein bisschen was zusammenkommt. Dazu hörte Bartimäus, dass der Messias in der Stadt sei. Noch eine Nachricht, die ihn elektrisiert hat. Und dass er hier Halt macht in Jericho. Jesus, der Messias sein soll. Ach gut, er kommt aus Nazareth, so 150 Seelendorf. Alles nichts Besonderes. Aber er hatte mal gehört, dass vor langer Zeit, vor 400-500 Jahren, gesagt wurde, dass Jesus aus dem Sprossdorf kommt, in Anspielung darauf, dass dieser Messias, den sie erwarteten, aus der Wurzel Isais sei und der Messias ist. Da ist Hoffnung da, dachte er sich. Man kann ja nie wissen, aber da ist Hoffnung da. In Bartimäus erwachte daher eine Hoffnung, Jesus könnte tatsächlich dieser verheißene Messias sein. Er richtet nicht nach Augenschein. Und er hört nicht auf Gerüchte, dieser Messias. Ist etwas Besonderes, eine gute Eigenschaft. Bartimäus hat sozusagen ein gutes Gespür, sieht mehr und sieht tiefer als manche andere, die sehen konnten. Jesus ist in der Stadt. Hoffnung ist da für ihn. Im Alten Testament heißt es, dieser Messias, er wird den Ärmsten mit Gerechtigkeit zum Recht verhelfen. Das würde ja auch ihm helfen. Auch zu dem Recht, nicht so zu sein, wie die Leute denken, dass man sein muss. Bartimäus hatte eine Riesenhoffnung. Mein Elend, mein Blindsein lässt diesen Messias nicht kalt. Steht nicht im Jesaja-Buch, dass der Messias die Blinden sehend macht und sie wieder in die Gemeinschaft der Lebendigen einfügt? Was im Umkehrschluss bedeutet, wer blind war, gehörte nicht zur Gemeinschaft. Bartimäus erinnerte sich, dass in den Prophetenbüchern auch von Menschen berichtet wird, wie er einer ist. Von ihrem verzweifelten Kampf um ein bisschen Leben, die erleben, dass ihr Recht mit Füßen getreten wird, dass sie rechtlos sind Tag für Tag, weil der Richter im Ort bestochen und korrupt ist und sich ein Dreck um sie kümmert. Und Bartimäus erinnert sich, dass auch die Blinden und Elenden damals zum König gerannt sind und Zeder und Mordio gebrüllt haben, damit sie zu ihrem Recht kommen. Ein Ausruf, der auch bei uns eingedeutscht ist, er kommt aus dem Mittelalter, aus der mittelalterlichen Gerichtspraxis, wo damals schon Arme zum Richter gesprungen sind und laut geworden sind, um auf ihre Not aufmerksam zu machen. Also Zeder und Mordio steht für die dringenden und für den lauten Ruf nach Hilfe. Im alten Israel aber haben die Könige meist die Armen enttäuscht. Fast heute noch so. Sie haben die Armen enttäuscht und sind ihrer Aufgabe, Recht zu verschaffen, nicht nachgekommen. Die Propheten bemängeln das immer wieder aufs Neue. Und nachdem Bartimäus von Jesus hörte, schöpfte er also Hoffnung. Es läuft eben nicht mehr immer nur so weiter, wie es immer war, dachte er, sondern jetzt ist Hoffnung da für mich. Er sieht seine Chance kommen und er schreit aus Leibeskräften, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich mein. Eigentlich beginnt hier schon ein Wunder, als er aus sich herausgeht, als dieser hoffnungslose Hoffnung schöpft. Das ist das erste Wunder, das in der Geschichte passiert. Aber ich möchte noch weitere Fragen stellen. Wie reagieren die Bürger von Jericho auf das Geschehen, auf das Geschrei des Blinden auf der Straße? Sie befahlen ihm zu schweigen. Shut up, halt den Mund, sei mal ein bisschen leiser, der Messias ist doch hier. Es geht doch nicht, dass du so rumbrüllst. Sie wollen nicht ständig an die Not erinnert werden, die sie tagtäglich auf der Straße sehen. Schon gar nicht, wenn jetzt gerade Festtagsstimmung ist, dann wollen sie erst recht nicht an die Not erinnert werden. Doch Bartimäus interessiert es nicht, was sie denken. Er schreit umso mehr. Die Menschen begreifen gar nicht, dass eigentlich seine einzige Chance, die er hatte, seine einzige Möglichkeit, die Bartimäus hatte, war zu schreien, seine Not rauszuschreien. Doch ein Wunder geschieht. Jesus bleibt stehen. Jesus hört dieses Schreien. Er unterbricht seinen Weg, nimmt sich Zeit und lässt den Blinden rufen. Müsst ihr mal vorstellen, in solchen Städten wie Jericho war immer viel los, ein Riesengeschrei, da haben die Tiere durcheinander gemut und geschrien und die Menschen durcheinander geplappert und trotzdem hört Jesus in dem ganzen Geräuschpegel dieses Rufen des blinden Bartimäus. Aber Jesus blieb stehen, heißt es. Für mich elektrisiert, also mich elektrisiert das. Jesus blieb stehen. Da passiert plötzlich was. Vor seiner Hosianna-Huldigung in Jerusalem. Er geht ja von Jericho hoch nach Jerusalem und dort wird ihm gehuldigt. Dort rufen sie Hosianna zu, aber er lässt sich unterbrechen. Vor dem Gottesdienst im Tempel. Er war ja schon im Gang raus aus der Stadt. Er macht jetzt nicht, sagt nicht, hey, jetzt müssen wir aber schnell gehen, der Gottesdienst beginnt, sondern er nimmt sich Zeit, er blieb stehen. Und ein weiteres Wunder geschieht. Einige aus der Menge helfen dem Mann, zu Jesus zu kommen. Also diejenigen, die zuerst gerufen haben, sei mal ein bisschen leiser, halt mal deinen Mund, die rufen plötzlich, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. In diesem dreifachen Aufruf ist alles verborgen in dieser Geschichte. Hab Mut, steh auf, er ruft dich. Wichtige Aussagen. Vielleicht stehst du heute Morgen auch traurig da und hoffst auf Veränderung. Dann hab auch du den dreifachen Mut, steh auf. Nimm dir die Zeit, Jesus ruft dich. Und dann gilt dieser Aufruf auch dir, der Messias ist hier. Und unter den Schaulustigen gibt es nun Ermutiger. Die ihn runtergebrüllt haben, die ermutigen ihn und sagen, geh, mach dich auf, geh zu Jesus. Welch eine Veränderung. Sie sind vom Richter zum Unterstützer geworden. Sie, die immer alles wussten, was der alles für einen Bockmist gebaut hat in seinem Leben, die erkennen und begreifen nun, dass Jesus sich seiner annimmt. Plötzlich erkennen sie, dass er ein Geschöpf Gottes ist, wo sie vorher nur einen Störenfried gesehen haben. Welch ein Wunder. Eine weitere Frage. ist die, was tut Jesus wirklich an diesem Bartimäus? Zunächst, der blinde Bartimäus fasst den Mut des Glaubens. Er wirft seinen Mantel weg. Das ist das Erste, was passiert in der Geschichte. Im Orient hat jeder Mensch mindestens zwei Kleidungsstücke gehabt. Ein Oberteil und ein Unterteil. Das Unterteil wurde oft als Sitzauflage genommen. So, wir sitzen heute auf Stühlen oder auf Bänke oder auf Sofas heute Morgen. Und er hatte dieses Unterteil und darauf konnte er sitzen. Aber er hatte auch ein Oberteil. Und dieser Bartimäus, der fasst nun sein ganzes Vertrauen zusammen und wirft seinen Mantel weg. Warum entblößt Bartimäus sich? Warum tut er das? Vielleicht, schnellste schwäbische Erklärung, damit er schneller laufen kann. Aber der Mantel war in biblischer Zeit etwas sehr, sehr Wertvolles. Ein unpfändbarer Besitz. Der Mantel gehört zum Existenzminimum des Menschen, vor allem der Armen. Welch eine Symbolik. Bartimäus lässt alle seine Rückversicherungen, das Existenzminimum fahren, wirft es sogar weg, um zu Jesus zu kommen. Wenn es gilt, Jesus zu begegnen, dann ist es manchmal auch nötig, die untauglichen Sicherheitsreserven hinter sich zu lassen. Auch wenn es blöd aussieht. Bartimäus springt auf, läuft auf Jesus zu, angetrieben von seiner starken Hoffnung, die in ihm erwacht ist. Das ist Glaube. Er hat Hoffnung. Er setzt sich in Bewegung. Er steht auf. Er rennt auf Jesus zu. Es ist das Jesus entgegenkommende persönliche Vertrauen, das diesen Bartimäus ausmacht in dem Morgen. Sicher, Vertrauen braucht immer ein gewisses Maß. Ein Mut, aber no risk, no fun, sagen wir. Verblüffend. Jesus bleibt stehen, obwohl er doch eigentlich nach Jerusalem in den Tempel möchte. Das sagte ich schon. Mitten im Strom der großen Menge von Menschen bleibt Jesus stehen, wegen dem einzigen, wegen Bartimäus. Ihm wendet er sich zu, für ihn nimmt er sich Zeit, für ihn ist er jetzt da. Bartimäus ist Jesus wichtig. Jesus fragt Bartimäus, was soll ich dir tun? Dumme Frage, denken wir natürlich, er ist ja blind. Aber diese Frage hat Sinn, die über diese Geschichte hinausgeht. Jesus gibt diesem Bartimäus dadurch die Würde zurück. Sag du, äußere du dich. Du bist mündig. Du bist nicht entmündigt, wie wir Menschen, die krank sind, oft betrachten. Jesus gibt ihm die Menschenwürde zurück. Sag, was du möchtest. Er ist nicht nur ein Behandlungsfall, dem man mal schnell eine Gebetsformel überstülpt oder eine Therapie, sondern er fragt ihn. Jesus kennt Bartimäus Leiden und trotzdem fragt er ihn. Bartimäus hat die Chance der Stunde sofort begriffen und die Frage ernst genommen, die Jesus gestellt hat. Was willst du? Er sagt, Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Eine andere Übersetzung sagt, dass ich wieder aufschauen kann. Nicht nur, dass ich sehen kann, sondern dass ich wieder aufschauen kann. Rabuni, Ehrerbietung, das ist ein sehr geachteter Lehrer, ein Meister, der so genannt wird, Rabuni. Bartimäus war also nicht von Geburt an blind, denn er sagt ja, dass ich wieder sehen kann. Er war also im Laufe seines Lebens schon mal sehend und ist dann zum Blinden geworden. Und er ist blind geworden mit allem, was die damaligen Zeit für einen Blinden bereithielt. Verarmung, Betteln, ausgestoßen sein, angewiesen sein auf das Wohlwollen anderer, absolute Hilflosigkeit, ein Leben am untersten Rand der Gesellschaft. Das alles verbirgt sich in der Bitte, dass ich wieder sehen kann. Da sagt Jesus, geh, dein Glaube hat dir geholfen. Er ruft ihn auf, aktiv zu werden. Und im gleichen Augenblick konnte der Blinde wieder sehen, steht in der Geschichte. Er konnte wieder aufschauen zu Gott. Alle Fragen, warum muss ich dieses lostragen, sind zu Ende. Alle Gotteszweifel sind dahin. Es wurde hell in seinen Augen und in seinem Leben. Doch wohin ging der Gesundgewordene hin? Geh hin, okay, aber wohin? Es heißt, und er folgte Jesus auf seinem Weg. Im Vers 52. Er folgte Jesus auf seinem Weg. Bartimäus wurde ein Jünger, ein Nachfolger Jesus. Aus dem Blinden wurde ein Durchblicker. Das ist doch ein Kontrast. Blind, Durchblicker. Finde ich klasse. Er hat es sofort in die Tat umgesetzt, was Jesus zu ihm gesagt hat. Aus Bartimäus wurde ein Bar-Jesus, also ein Sohn Jesus oder ein Kind Gottes, könnten wir auch übersetzen. Im selben Kapitel begegnet ein reicher Jüngling Jesus. Er fragte, was er denn tun soll, um das ewige Leben zu haben. Gleich ein Kapitel, ganz benachbarte Geschichte. Und er brachte dann Jesus, nachdem er gefragt hatte, wie er denn zum ewigen Leben kommt, brachte er eine ganze Latte von Eigenleistungen vor. Die waren großartig. Der hat wirklich, wirklich viel Gutes in seinem Leben getan. Und doch brachte er es nicht fertig, seine Rückversicherungen. Das, was er meinte, was seine Basics, seine Lebensbasics sind, diese zurückzulassen. Das konnte er nicht. Er konnte seinen Mantel nicht zurücklassen, nicht wegwerfen. Er konnte kein Nachfolger Jesu werden. 30 Verse weiter scheint Markus uns zu fragen, muss man erst ein Blinder werden, der gar nicht sieht, der außer seinem Mantel auch nichts anderes hat, damit man sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt? Muss man erst blind für das Materielle werden, um zu einem Jünger Jesu zu werden? Ich möchte das Herausfordernde der Geschichte nochmals zusammenfassen. Diese Blindenheilung ist die letzte Wundererzählung im Markus-Evangelium und steht direkt an der Schwelle zur Passion und dem Einzug Jesu in Jerusalem. Während die anderen Jünger noch weithin blind sind für Jesus, es nicht blicken und seine Sendung, nichts verstehen, nichts begreifen, ja Jesus abbringen wollen von seinem Weg, sich unterwegs sogar streiten, wer von ihnen der Größte ist, der die ersten Plätze im Reich Gottes hat und so weiter, folgt Bartimäus Jesus nach, ganz konsequent, in Erkenntnis, das ist der Messias. Er ist den Weg hinauf, Jesus gefolgt, den Weg hinauf zu Leiden und Kreuz Jesu. Aus dem am Straßenrand sitzenden Bettler ist ein Nachfolger geworden, aus einem Blinden ist ein Sehender geworden, vorbildhaft auch für uns. Wir sollen sehend werden und nachfolgen dem, der kam, um uns zu dienen. Und noch etwas verdient Aufmerksamkeit. Der Ruf des blinden Bettler, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich mein, Kyrie eleison, hat sogar Einzug gehalten in Gottesdiensten. Daher, bleib nicht in der Not sitzen, die dich belastet, hab Mut, steh auf, mach's wie Bartimäus. Jesus ruft dich, es ist Zeit für dich aufzustehen. Jesus das will, dass es Licht und hell wird in deinem Leben, auch heute. Und es ist ein großer Kontrast, wo ein Leben hell geworden ist oder wo ein Leben noch in der Dunkelheit ist. Wir dürfen aufschauen zu Gott, aufschauen zu Jesus. Wir dürfen wieder Menschenwürde besitzen. Wenn du zur Menge gehörst, die da aber nur das Rahmenprogramm bildet in der Geschichte, die Zuschauer, die Jerichoer Bürger, dann möchte ich dich aufrufen, mach's wie die Jerichoer. Geh zu den Blinden und sag ihnen, steh auf, hab Mut, Jesus ruft dich. Wir haben genügend in unserem Umkreis, in unserer Nachbarschaft, die wir einladen dürfen, aufrufen dürfen, zu Jesus zu gehen. Ich möchte kurz beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte. Geschichte der Barmherzigkeit, Geschichte der Gnade, Geschichte der Liebe und eine Geschichte des Wunders. Ich möchte dir danken, dass wir als Kirchenbesucher, als Christen, ja sogar dazu aufgerufen sind, andere Menschen aufzurufen, die bislang vielleicht noch blind sind. Wir dürfen sie aufrufen und sagen, Jesus ist da, Jesus ist in der Stadt. Aber wir dürfen für uns selber auch sehen, wo wir Not haben, wo wir blind sind, wo wir Mühe haben, das Leben zu gestalten, weil es beeinträchtigt ist durch Krankheit, durch andere Not. Wir dürfen wissen, wir dürfen zu dir kommen, Jesus. Du machst alles neu. Du veränderst unsere Situation. Du gibst uns unsere Würde zurück. Du hilfst uns, dass wir wieder aufschauen können zu dir. Amen.